Es ist Verantwortungslosigkeit, es ist auch Desinteresse an dem. Vorher ist das Wort Zivilgesellschaft gefallen und Druck auf Zivilgesellschaft. Ich habe mich da bei Twitter eingemischt und auch auf Blue Sky, weil ich finde, dass nicht nur die NGOs Zivilgesellschaft sind. Ich halte das für eine Anmaßung, sondern das sind wir. Das sind die Leute, die rausgehen auf die Straße, die das Licht aufdrehen oder abschalten, die rasen oder nicht rasen, die gehen oder nicht gehen, die Ja oder Nein sagen. Das ist die Zivilgesellschaft. Die Zivilgesellschaft braucht keine Verbände und Vereine, die sich allein für sie monopolistisch beanspruchen. Ja, das ist politisch ganz interessant manchmal, aber das ist nicht meine Definition von Zivilgesellschaft. Zivilgesellschaft ist Verantwortungsgesellschaft. Das bist du. Ich kann dieses Wir nicht mehr hören.
Willkommen bei Auf in Zukunft, dem Podcast für Zukunftsgestaltung. Dirk Sander und Oliver Kuschel im Gespräch mit EntscheiderInnen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. Auf der Suche nach der Antwort auf die Frage, wie handeln wir zukunftsfähig?
Hallo liebe Zuhörende, hier ist Oliver Kuschel und gemeinsam mit meinem Kollegen
Dirk Sander
unterwerfen wir uns heute erneut unter das Diktat der politischen Zeitenwende und sprechen mit unseren Gästen über die Frage, was bedeutet Fortschritt in einer Welt, in der vieles gerade eher nach Rückschritt aussieht? Seit dem 5. November 2024 hat sich unser politisches und gesellschaftliches Koordinatensystem dramatisch verschoben. Trump ist zurück, eine neue Regierung bildet sich in Deutschland und die demokratischen Institutionen stehen unter Druck. Die alte Vorstellung von Fortschritt, wirtschaftlichem Wachstum, technologischer Innovation und gesellschaftlichem Wandel steht mal wieder auf dem Prüfstand. Doch wie definieren wir Fortschritt in einer Lage, wo uns der Fortschritt abhanden zu kommen scheint? Reduziert sich Fortschritt heute auf den Kampf gegen den Rückschritt oder zeigt sich in ihm die Entwicklung einer neuen gesellschaftlichen Vision? Genau darüber sprechen wir heute mit Wolf Lotter und Uli Hauser, zwei Gäste, die Fortschritt aus sehr unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten. Einer analysiert ihn, und der andere kämpft für ihn. Dirk, willst du unseren ersten Gast vorstellen?
Ja, sehr gerne, Oliver. Fortschritt ist eines dieser ganz großen Worte, das jeder benutzt, aber kaum jemand wirklich hinterfragt. Wolf Lotter tut genau das. Er seziert den Begriff, deckt Widersprüche auf und stellt unbequeme Fragen. 1962 in Österreich geboren, begann er seine Karriere als Buchhändler, bevor er Geschichte und Kommunikationswissenschaften studierte. Als Mitbegründer des Wirtschaftsmagazins Brand 1 prägte er über zwei Jahrzehnte die Leitessays, in denen er wirtschaftliche Prozesse im gesellschaftlichen Kontext analysierte. Heute gilt er als Vordenker der Wissensgesellschaft und fordert eine Neudefinition von Arbeit, Bildung und unternehmerischer Verantwortung jenseits veralteter Kategorien und Bürokratiedenken. Für ihn braucht es keine Verteidigung des Status quo, sondern den Mut, die Zukunft selbst in die Hand zu nehmen. Und dafür müssen wir, wie er sagt, die Angst vor der eigenen Freiheit verlieren. Provokant, analytisch und mit einem klaren Blick auf das, was wirklich zählt. Willkommen im Podcast Wolf Lotter.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, und unser zweiter Gast ist Uli Hauser, ein Journalist und Autor mit dem Herz am richtigen Fleck. Er war Journalist fast 30 Jahre lang für den Stern und hat parallel dazu viele, viele Bücher geschrieben. Eins davon hat er gemeinsam mit dem Hirnforscher Gerald Hüther geschrieben, nämlich den Bestseller Jedes Kind ist hochbegabt, der in 14 Sprachen übersetzt wurde und Eltern ermutigt, das Potenzial ihrer Kinder zu erkennen. Und in Geht doch, und auf dieses Buch gehen wir gleich nochmal ein, nimmt er uns mit auf seine Wanderung von Hamburg nach Rom, auf eine Reise voller Begegnungen und Einsichten. Und in seinem jüngsten Werk, Gemeinsam anders, glücklich, vom erfüllten Leben meines behinderten Bruders, erzählt Uli die bewegende Geschichte seines geistig behinderten Bruders Johannes und beleuchtet dabei Themen wie Inklusion, Familie und das Streben nach Glück. Sein Engagement für Demokratie und Toleranz zeigt sich auch in seiner Mitbegründung des Projekts Exit Deutschland, einem Aussteigerprogramm für Neonazis. Uli lebt in Hamburg, ist Vater und ältester von 6 Geschwistern. Herzlich willkommen, Uli. Schön, dass du dabei bist.
Schönen Dank. Dankeschön.
Ja, und dann fangen wir doch direkt mit dir an, Uli. Ich habe eben schon erzählt von deinem Fortschritt im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich deiner Wanderung von Hamburg bis nach Rom. Und das ist ja tatsächlich Fortschritt im eigentlichsten Sinne, also wie du dich auch immer fortbewegt hast, gewandert. Wir wollen auch mit guten Geschichten beginnen und wollen versuchen, in der nächsten Stunde vielleicht Fortschritt auch in gutes Licht, in gutes Fortschrittsnarrativ münden zu lassen. Fangen wir mit einer guten Geschichte von deiner Fortschrittswanderung an. Was war die eindrücklichste Erfahrung, die dir einfällt von dieser Wanderung?
Das war, glaube ich, die Ungeheuerlichkeit, einfach die Treppe herunterzugehen, aus der Wohnung heraus und in Rom zu landen. Das fand ich wirklich am beeindruckendsten. Das Zweite war, dass man wirklich Fortschritt erlebt mit jedem Schritt, den man nach vorne geht, und dass man selber was dafür tun muss. Das heißt, du kannst dich nicht auf andere verlassen. Du musst immer wieder den eigenen Weg gehen und immer wieder hängt es nur von dir ab, was passiert. Das ist das eigentlich Entscheidende und Wichtige. Und ich glaube, wenn wir über Fortschritt heute reden, haben wir oft mit Leuten zu tun, die sich gar nicht mehr bewegen. Und das ist, glaube ich, ein Dilemma unserer Zeit, die Bewegungslosigkeit, sowohl im Körper als auch im Kopf.
Also nochmal die Nachfrage, Uli, bist du jetzt losgelaufen, so ähnlich wie dieser 100-Jährige, der aus dem Fenster stieg und einfach gegangen ist? War das bei dir ähnlich oder war das schon Absicht?
Es war ähnlich. Ich war im Büro und dachte, warum schreibe ich eigentlich über Geschichten darüber, wie andere laufen? Und habe gedacht, ich gehe jetzt einfach wirklich selber los und habe mich nicht groß vorbereitet. Ich bin wirklich losgelaufen und habe Leute nach dem Weg gefragt, bin auch immer wieder, habe mich verlaufen, das gehörte dazu, das war ganz schön. Und irgendwo in Göttingen, glaube ich, habe ich einen Menschen getroffen, der meinte, ich sollte doch bitte über die Alpen gehen nach Rom und nicht nach Triest, wie ich ursprünglich vorhatte, ans Mittelmeer. Und das war irgendwie so eine altertümliche, aus der Zeit gefallene Wanderung. Ich habe, glaube ich, 11 Leute getroffen auf diesem Weg, also auf meinem Weg. Das war kein Weg, der vorgeschrieben war, weil permanent Schilder in die falsche Richtung wiesen. Und ich nach dem Sonnenlicht ging. Also immer dort, wo Sonne war, bin ich gegangen. Und dann, wenn Schatten war, musste ich wieder zurückgehen. Also das war schon eine sehr eindrückliche, spannende Erfahrung. Aber da habe ich gemerkt, wie wenig Leute doch eigentlich unterwegs sind.
Große Zustimmung von meiner Seite, wenn ich da anknüpfen darf. Da kann ich mich ganz gut wiederfinden, auch wenn ich jetzt nicht zu den physisch beweglichsten Menschen gehöre, was andere Gründe hat. Ich glaube, dass Selbstverantwortung ein Wort ist, das wichtig ist im Zusammenhang mit Fortschritt, ganz gleich aus welcher Perspektive man das sieht. Selbstverantwortung heißt ja nicht, dass man allein gelassen ist und unsolidarisch irgendwo hängen gelassen wird. Und Selbstverantwortung heißt, dass man sich selbst in Bewegung bringt, denkend in Bewegung bringt, gehend in Bewegung bringt. Und dass man sich nicht einfach nur jammernd mit dem abfindet, was in dieser Welt alles falsch läuft. Und das ist ja nun eine ganze Menge. Das wäre sozusagen auch die Fassung meines Fortschrittsbegriffs und auch Bewegungsbegriffes, der mir sehr sympathisch ist. Ich glaube auch, dass man da ab und zu mal rausgehen muss. Ich habe das immer wieder getan in meinem Leben, wenn ich gesehen habe, dass die Werte, die ich habe und die Einstellungen, die ich habe, nicht mit dem übereinstimmen, was der Rahmen sozusagen liefern kann. Ganz gleich, wie komfortabel die Bewegungen waren, habe ich mich entfernt, weil ich mich sehr unwohl fühle und ich schlecht schlafe, wenn ich es mit Leuten zu tun habe, die nicht meinen, was sie sagen. Und ich glaube, das ist dann vielleicht noch der dritte Punkt. Der dritte Punkt ist, dass man zur Selbstverantwortung und zur Beweglichkeit, um den Fortschritt zu binden, auch sozusagen walk the talk, sagen, glaube ich, die Amerikaner, machen muss. Das, was man tut, tatsächlich auch gehen, finde ich übrigens ein schönes Bild in dem Kontext. Dann ist man eigentlich schon auf der richtigen Seite, nämlich bei der, wo man sich selber angucken kann und sagt, was mache ich eigentlich?
Das ist ja spannend, Wolf. Vielleicht gleich dazu meine Frage. Was war denn dein vielleicht auch sehr persönlicher Fortschrittsmoment, der dich in Bewegung gebracht hat? Gibt es eine ähnliche positive Erzählung?
Ich weiß nicht, ob sie positiv ist, aber ich kann sie euch erzählen. Ich sage sie euch sehr gerne. Ich komme aus einer Arbeiterfamilie in der Oberstarmark in Österreich, die in einer Stahlregion war, dass ich alt genug war, um auch im Stahlwerk arbeiten zu können, so wie das alle anderen gemacht haben, hat dieses Stahlunternehmen pleite gemacht. Das war die erste Energiekrise der 70er Jahre. Es ist also etwas passiert. Und diese Geschichte sozusagen, die man dann gelernt hat, sein ganzes Leben lang, war plötzlich nicht mehr da. So mit 15, 16 Jahren eine einschneidende Geschichte. Und wenn du aus dieser Schicht kommst, dann ist ein Fortschritt eine materielle Sache. Und zwar zu Recht. Ja, also wenn du nichts hast oder wenn du wenig hast, willst du mehr. Und die 70er Jahre waren in Österreich, ich glaube auch in Deutschland, die Zeit, wo die Supermärkte so richtig ins Laufen gekommen sind, wo der Konsum richtig ins Laufen gekommen ist. Und das war eine positive Geschichte. Das war damals gut, weil Leute sozusagen an Waren gekommen sind und an Möglichkeiten gekommen sind, die ihnen vorher verschlossen waren. Was aber nicht passiert ist, und das ist sehr tragisch, ist, dass diese Klasse oder diese Schichte auch in Bildungshinsicht sich emanzipiert hat und weiterentwickelt hat im Großen und Ganzen. Dem schulden wir, sage ich jetzt mal gleich so ein bisschen antizipierend für das, was ich sonst noch heute im Köcher habe, diese fürchterlichen Wahlergebnisse, die wir haben. Und das ist nicht passiert. Und mittlerweile hat sich ja diese materielle Geschichte umgekehrt, wie wir alle wissen. Der materielle Zuwachs sorgt für mehr Probleme, also für Lösungen, also Lösungen anzubieten hat. Er wird aber trotzdem immer noch sozusagen in quasi religiöser Verehrung hochgehalten, ohne dass die Bildung danach marschiert. Und das ist sozusagen mein Grundlebenserlebnis. Und ich habe mich dann, was ein Glück war, davon abgewandt, so wie viele andere dort zu bleiben, wo ich war, sondern habe mich dann eben in Bewegung gesetzt und versucht, nicht aus dem bildungsbürgerlichen Milieu zu kommen, mir selbst Bildung anzueignen und auf dem zweiten Bildungsweg studiert. Und dann bin ich irgendwann mal in der Journalistik gelandet, auf vielen Umwegen. Und war da auch übrigens immer entsetzt, wie bildungsbürgerlich das ist und wie abgeschottet das ist und wie kooperatistisch das ist. In Österreich übrigens weniger als in Deutschland. Weil in Deutschland spielt so eine Rolle, ob du auf dieser oder auf jener Journalistenschule warst. Das ist das Allerwichtigste, schien mir dann immer. Aber diese Grundfragen, die dort gestellt werden, sind mir immer zu eng gewesen. Und deshalb kann ich mich damit nicht zufrieden geben. Und ich bin stolz darauf, ein angry old man zu sein. Also ich hadere nicht damit sozusagen, dass ich mich heute noch empöre und ärgere und aufrege, wenn ich merke, dass irgendetwas ignorant ist und wenn die Transformation nicht so läuft, wie sie sein soll.
Wenn ich da gleich mal kurz nochmal einhaken darf, Olli. Das, was du erzählst, erinnert eigentlich ein wenig auch an meine Geschichte, meine Sozialisation. Ich bin übrigens auch von 62 und bin auch gegenüber einem Stahlwerk groß geworden. Und das war genauso, wie du sagtest. Am Anfang war es materieller Fortschritt. Oder hinterher, und das finde ich ganz spannend, und das würde ich jetzt heute mit den Begriffen, die ich lernen durfte, auch durch das Studium eurer Schriften, würde ich heute sagen, ich habe dann noch einen Fortschritt drangehangen und das war eben der kulturelle Fortschritt. Eben dadurch, dass ich später freiwillig und gegen den Widerstand meiner Eltern studiert hatte, ne, und mich da weiterentwickelt hat. Also insofern haben wir gleich beide Ebenen hier gleich am Anfang drin.
Ja, und dann holen wir doch den dritten Geburtsjahrgang 62, den Uli, auch mit rein. Ja, Uli, du hast ja, wie du mir seinerzeit auf einer langen Autofahrt berichtetest, auch jetzt nicht den geradesten Weg, wenn ich mich recht entsinne, ne, Animateur und was du alles gemacht hast, bevor du dann in den journalistischen Untiefen verschwunden bist für 30 Jahre. Und vielleicht kannst du darüber deinen Weg auch noch kurz skizzieren und dann fällt mir ein, das Thema Mutmacher, was ja auch um Bildung geht, ne? Und wo du auch letztendlich Kinder und Jugendliche, eigentlich Jugendliche an die Hand nimmst, über Bildung eigentlich ihre Zukunft und ihren Fortschritt in die eigenen Hände zu nehmen. Vielleicht kannst du da ein bisschen von erzählen.
Also ich bin in einer großen Familie aufgewachsen, ältester von 6 Geschwistern. Mein Vater ist Milchmann. 3 Uhr nachts aufstehen, Milch rumbringen, meine Mutter ist Schneiderin und hat ihre Karriere, wie soll ich sagen, ihre Mutter sein, geopfert, würde ich auch nicht sagen, aber das war ihre Erfüllung. Und ich komme aus einem kleinen Ort mit einer Stadtmauer drumherum, die Leute waren relativ gut zu sprechen auf ihrer Heimat und ich hatte immer überlegt, eigentlich will ich raus und dann bin ich auch raus und habe mich da insofern in Bewegung gesetzt. Obwohl immer wieder mir gesagt wurde, mach das doch nicht, mach doch was Vernünftiges, mach doch Dinge, die nachvollziehbar sind für uns auch, dass wir wissen, dass du 30 Jahre oder 40 deine Rente sicher hast, solche Dinge. Und das hat mir aber nicht gereicht. Und dann bin ich irgendwann in Afrika gelandet, wurde Animateur im Ferienlager Club Mediterranee, zwischendurch hier und da, habe ein paar Sachen ausprobiert, war auch im Stahlwerk, lustigerweise in Rheinhausen, der letzte große Arbeiterkampf, den habe ich miterleben dürfen als Auszubildender bei der Zeitung damals. Und habe immer ausprobiert und mich hat immer, wenn man mich fragt, was mich begeistert, dann ist das die Begeisterung, weil ich möchte gerne mich und andere ermutigen, Dinge zu tun, die man sich eigentlich nur erträumt. Das war immer so mein Ding. Wenn ich immer Leute traf, die sagten, ach, ich würde eigentlich und so, dann habe ich immer nur gesagt, dann mach doch. Das ist ein einfacher Satz. Und das habe ich, glaube ich, immer beherzigt. Und was ich jetzt getan habe, weil du auf Mutmacher zu sprechen kommst, ich habe die Arche unterstützt. Die Arche ist ein Kinder- und Jugendhilfswerk, gegründet von einem Pastor, der mit 6 Jahren verlassen wurde von der Mutter. Der Vater war sprachlos. Dann ist er mit 9 Jahren abgehauen von zu Hause. Der Vater hatte nicht mal gesucht. Und auf der Suche nach Liebe ist er dann irgendwann bei der Heilsarmee gelandet und irgendwann in Berlin und hat gesehen, dass Kinder dort hungern in diesen Zeiten. Und hat die Arche gegründet, eine Suppenküche, und daraus wurde ein Jugendhilfswerk, Hausaufgabenhilfe, Schularbeitenhilfe. Solche Dinge haben die gemacht. Und die unterstütze ich schon lange, weil ich als Journalist eigentlich immer mich gemein gemacht habe. Ich habe Dinge gesehen und wollte mich damit nicht abfinden. Das Schreiben war das eine, aber ich habe dann versucht, Geld zu sammeln, Initiativen gegründet. Und eine war eben zu sagen, ich möchte gern Kindern und Jugendlichen irgendwie Hoffnung geben oder Mut machen. Und da entstand eine Kampagne, die heißt Mutmacher. Wir haben Leute eingestellt, Arbeitsplätze geschaffen für Sozialarbeiter, die Kinder und Jugendliche aus vermeintlich armen Verhältnissen ins Abitur führt, ins Handwerk oder in die soziale Arbeit, die sie dann studieren. Das hat mich immer begeistert. Und wenn wir das Thema Fortschritt haben, benennen, finde ich das immer sehr praktisch, dass eigentlich jeder in der Lage ist, für sich einen solchen Fortschritt zu bemessen und zu erkennen und wirklich was voranzutreiben. Und das ist so, wie soll ich sagen, mein bisheriger Lebensweg gewesen.
Das ist, jetzt sind wir schön gestartet. Vielen Dank, ne, auch nochmal für eure Einsichten von euch dreien, ne. Ich werfe jetzt mal nicht meine Story auch noch dazu, ne, die ist nicht so spannend wie eure. Aber wenn wir jetzt mal zurückgehen auf das eigentliche Thema Fortschritt auch in einem bisschen größeren Sinnzusammenhang, dann sehen wir ja eigentlich, dass Transformation, die ja eigentlich ständig stattfindet und immer stattfindet, aber jetzt momentan als Bedrohung gesehen wird. Ja, Wolf, du nix. Und wenn wir jetzt mal sagen, Transformation und Fortschritt ist nicht weit voneinander entfernt, dann habe ich ein ganz schönes Zitat von dem Andreas Reckwitz, auch Soziologe, der sagt, wir erleben gerade eine spätmoderne Verlusteskalation, die durch das Fehlen von Fortschrittsversprechen noch verstärkt wird. Also, wenn er recht hat, ist ja das, was fehlt uns, ist ein positiver Blick auf die Zukunft, ne? Fortschrittsversprechen. Wohin führt uns eigentlich das Weiterschreiten? Und führt uns das eigentlich in eine schöne Zukunft oder in eine noch bedrohlichere, als wir sie jetzt schon erleben? Und also, da würde ich gerne dir den Ball mal rüberspielen, Wolf.
Also ich bin skeptisch. Bin bei Soziologen relativ oft skeptisch, um sie dazu sagen, wo ich Reckwitz eigentlich ganz gerne lese, aber das ist nicht schlüssig. Erstens mal glaube ich nicht, dass wir sowas wie eine Utopie oder Visionen brauchen. Das sind zwei verschiedene Dinge, ich weiß schon, aber ich glaube, dass genau das, dass wir immer versuchen, sozusagen so etwas zu konstruieren, eine gemeinsame Fortschrittserzählung zu konstruieren, dazu führt, dass wir Dinge heute nicht tun. Und es ist ja eine Vermeidungsgesellschaft geworden in ganz entscheidenden Bereichen, nämlich dort, wo entschieden wird. Das sind immer noch die Eliten, die nach wie vor sich ja nicht so stark geändert haben zu früher. Und die finden ja das, wie es war, nicht so schlecht. Ja, das ist einmal das eine. Deshalb vermutet man dort immer in diesen Kreisen, dass die Dinge sich nicht entwickeln. Und ich glaube, das ist nicht so. Ich glaube, dass die Dinge sich entwickelt haben, dass sie aber ignoriert werden. Ich glaube, das ist auch im Unterschied in Schichten, wo es früher überhaupt keine Frage war, dass man eine Persönlichkeit haben durfte, weil das einfach nicht gestattet war. Da musste man nur das tun, was andere einem sagten. Personalisierung stattfindet, auch eine positive Individualität ausgeprägt wird, die man unterscheiden muss zu Individualismus, war immer ganz wichtig. Also nicht dieses dogmatische Ich, sondern dieses Selbstbewusstsein und auch die Selbstverantwortung, die dazugehört. Und das prägt sich aus, ist aber noch nicht ausgebacken, wenn ihr so wollt. Ja, also das entwickelt sich natürlich, weil wenn Leute, die immer nur Untertanen waren, plötzlich auch sich merklich bemerken durch den materiellen Fortschritt in diesem Fall, dann dauert das natürlich eine Zeit. Die anderen dürften ja schon Jahrhunderte üben. Ich glaube, dass der Blick auf diese Frage, finden wir einen Konsens in einer Fortschrittserzählung oder in einer Utopie, einer ist, der alt ist. Ich würde es vielmehr so sehen, dass man eine Gesellschaft hat, die klare Verlässlichkeiten und Leitlinien bietet, auch materielle Verlässlichkeiten bieten muss, damit die Leute sich tatsächlich in den Zugängen, die geboten werden, entwickeln können. Das ist ein sehr viel offeneres Konzept und hat mit der Vorstellung von liberal, wie man es in Deutschland hat und auch noch in anderen Ländern, wahrscheinlich nichts zu tun. Ich halte es aber für liberal im eigenen, liberalistisch im eigentlichen Sinne, dass man sicher, ohne Angst zu haben, seine Existenz zu verlieren, sich entwickeln darf. Das würde ich mal sagen. Und das tut man ja im Hier und Jetzt und nicht domani. Deshalb bin ich ja für ein Fortschrittsbild, das in der Gegenwart stattfindet und das wir jetzt einlösen und nicht irgendwann mal und von dem wir sagen, ja, also in einigen Jahrzehnten werden wir alle und so weiter und so fort. Ich halte das nach wie vor für einen alten Herrschaftstrick, dass man in Wirklichkeit sozusagen dann eben nichts einlösen muss.
Wir hatten im Vorgespräch mal Gelegenheit, auch ein wenig darüber nachzudenken, wie du zu dem Begriff überhaupt stehst. Und was ich so verstanden habe, ist, dass dein Ansatz deutlich bescheidener ist. Also von der großen Erzählung reden wir eigentlich gar nicht, sondern wenn der Fortschritt, wenn ich dich hoffentlich richtig zitiere, schon mal das leisten würde, dass er den Rückschritt, den wir alle jetzt auch so wahrnehmen und leiden, einfach nur mal stoppen würde, dann wäre das auch schon Fortschritt. Wenn wir uns anschauen, was gerade in den USA passiert oder auch hier mit den Versuchen, zivilgesellschaftliche Organisationen zu diskreditieren, da frage ich mich, worin siehst du jetzt die größten Bedrohungen und was verstehst du eigentlich wirklich unter Fortschritt?
Also die größte Bedrohung sehe ich in der Abschaffung des Rechtsstaates, ich hab mir überlegt, im Laufe der Geschichte haben sich die Menschen überlegt, wie können sie miteinander umgehen. Und da haben sie irgendwann eine Form gefunden, wo sie gesagt haben, wir organisieren Strafen, wir organisieren Verbote, wir organisieren Gebote und das ist der Rechtsstaat. Das ist für mich ganz wichtig. Wenn der angegriffen wird, ist richtig Alarm. Das sieht man jetzt in Amerika. Also ich bin für einen sehr starken Rechtsstaat. Das ist das eine. Das zweite ist, dass ich überlege, gleichzeitig, wenn man über Fortschritt heute spricht, muss man, glaube ich, auch über Wohlstandsverwahrlosung sprechen, insofern, als dass wir schon relativ weit gekommen sind. Wir sind ja schon sehr, sehr weit. Also wenn ich mir überlege, wenn wir jetzt 50 Jahre zurückgingen zum Beispiel und würden jetzt einen Podcast machen im Busch in Kenia und der Fortschritt würde sich daran bemessen, ob wir irgendwann eine Wasserleitung bekommen, würde ich sagen, hurra, großartig. Das alles haben wir ja heute schon. Wir haben ja Dinge, die sind unfassbar. Ich finde es komplett selbstverständlich, jetzt so, wie wir gerade sprechen, ohne dass wir uns irgendwie begegnen, dass wir in einem Raum sind, miteinander zu sein. Ich finde es komplett selbstverständlich, mittlerweile per Knopfdruck nicht mehr aus dem Zimmer herausgehen zu müssen, alles bestellen zu können. Das sind so Sachen, die, glaube ich, meiner Meinung nach in Vergessenheit geraten. Also wir sind das, was ich nenne das Wohlstandsverwahrlosung. Wir sind in gewisser Weise verwahrlost und verwöhnt. Eher nicht mehr bei uns und eher nicht mehr bei uns in dem Sinne, dass wir genau wissen, was wir eigentlich, wer wir sind und was wir wollen. Und die Frage, wer wollen wir sein, die stellen wir uns immer wieder, aber eigentlich müsste man mal eine Bestandsaufnahme machen und sagen, was ist eigentlich alles schon da? Was haben wir alles? Und da ist doch eine ganze Menge, würde ich denken. Der Blick auf den Fortschritt wird natürlich immer wieder getrübt durch das Böse, durch diese unfassbare Energieverschwendung, dass wir uns auseinandersetzen müssen mit schlechten Nachrichten immer wieder. Und da fehlt dann die Kapazität, sagen wir mal, auf das Gute zu schauen und auf den wirklichen Fortschritt, der ja hier und da und überall sich Bahn bricht. Das ist, glaube ich, so ein Problem. Also ich plädiere für eine Bestandsaufnahme und zu sagen, wo sind wir eigentlich? Sind wir nicht schon viel zu weit gelaufen? Was ist eigentlich noch menschengemäß? Was können wir uns selber zumuten und anderen? Das ist für mich eigentlich die Debatte, die, da muss man keine Debatte drüber führen, aber das wäre einfach so eine Haltung, mit der man durchs Leben gehen kann. So denke ich.
Also das halte ich auch für die erwachsenste Position. Ich nenne das halt immer Inventur machen. So wie das die Kaufleute früher gemacht haben, und so in aller Ruhe mal zu gucken, was man schon hat. Das tun wir nicht, weil wir glauben, und das ist natürlich auch eine Abrichtung in der Konsumgesellschaft, dass es immer noch mehr gibt und dass wir auf Quantität gebürstet sind. Das habe ich ja schon vorher gesagt, das ist, glaube ich, mit ein Problem. Die Industriegesellschaft hat uns sozusagen mit Quantität zugeschüttet und uns von der Qualität entfernt. Und Qualität heißt ja immer, dass du weißt, was es ist, dass es etwas bedeutet. Ja, dann gibt's dann diese Modewörter dazu, mal heißt es Purpose, mal heißt es irgendwie Sinnwelt und ich weiß nicht was. Aber es ist immer dasselbe gemeint. Du weißt, was es ist, du lebst bewusst. Während die Welt der Quantität, da hast du nie genug. Und du sollst ja auch nie genug haben, weil du das sozusagen wegkonsumieren musst, was da angerichtet wird. Und das erleben wir jetzt gerade wieder in der Techno-Oligarchie. Stichwort KI hat mit Intelligenz nichts zu tun, sondern exakt mit dem Gegenteil. Es ist ein Instrument, um den Leuten jetzt weiß zu machen, sie müssten jetzt auch nicht mehr im Kleinsten nachdenken, was sie tun. Und das wird ihnen dann alles abgenommen und das wirkt ungeheuer attraktiv. Und das ist natürlich die Vorstufe zur Idiokratie, der wir da begegnen. Und das wird ganz bewusst gemacht. Und ich lese ja jeden Tag sozusagen, was diese großen Tech-Firmen wie Google und Microsoft von sich geben. Von Musk will ich jetzt gar nicht reden, das ist für undiskutabel. Aber es sind Dinge, wo man einfach damit rechnet, dass Gesetze sowieso aufgelassen werden. Und was du vorher gesagt hast, der Rechtsstaat, wie wichtig das ist und ein starker Rechtsstaat, das halte ich auch für das Gehäuse, in dem wir operieren müssen, ganz gleich, was wir tun. Und da müssen wir auch völlig unnachgiebig sein. Und in dem muss man kämpfen. Denn das ist gerade der Versuch, alles aufzulösen, wo es irgendeine Möglichkeit gibt zu sagen, was ist eigentlich noch recht und gerecht? Und das heißt ja oft auch, Unterschiede berücksichtigen in der Individualität. Das wird gerade ganz bewusst angegriffen von allen Seiten. Ich glaube, es geht da gar nicht um links und rechts und ähnliche Klischees. Es geht da tatsächlich um Macht und Autokratie und Tyrannei gegen Menschlichkeit und gegen den Humanismus. Das ist das, was gerade passiert, in einem ungeheuren Ausmaß. Und was mich so entsetzt ist, dass das immer noch so wenig im Fokus ist. Also man hat immer noch sozusagen diese Oberflächendiskussion, which side are you on? Das ist ja eigentlich ganz selbstverständlich, auf der Seite derer, die frei durchs Leben gehen können und sich selbst was entscheiden dürfen und die nicht manipuliert und nicht betrogen werden. Und ich glaube, das ist Fortschritt genug. Ja, Gegenwart, eine gute Gegenwart, eine gute demokratische Gegenwart ist Fortschritt genug.
Ja, ich will da gerne anknüpfen, Wolf. Du hast ja zuletzt auch ein Essay geschrieben, ich glaube letzten Herbst, über das Thema. Ja, da habe ich mir einen Satz eine kurze Passage, da sprichst du von tiefer Melancholie und sogar gegebenenfalls Allergie gegen Veränderung und Fortschritt. Ne? Jetzt werden wir natürlich hier rechts außen überholt, nicht zwingend mit Fortschritt, aber mit Veränderung. Ja, sogar geopolitisch, die wir eigentlich irgendwie gefühlt als relativ gesichert ansahen, irgendwelche Wertebündnisse und sonst wie, bricht alles zusammen. Und da ist es ja auch nur psychologisch ganz normal, dass man in einer Welt, die sich rasend schnell verändert und man sich eigentlich ohnmächtig sieht, eigentlich eher zurückzieht und das Neue nicht noch mehr begrüßt, was ja eigentlich hinwenden zum Fortschritt bedeutet, sondern eher sich zurücksehnt nach alten Zeiten, die dann vermeintlich ein bisschen stabiler waren, was dann dazu führt, dass man eher vielleicht konservativen Gesinnungsparteien dann wieder anhängt und sagt, ja, die bringen die gute alte Zeit zurück, die mich nicht so überfordert wie das, was ich jetzt sehe. Und das, dann ist vielleicht die Konsequenz das, was wir dann an der Wahlurne gesehen haben, wobei die Ergebnisse zumindest für Westdeutschland ja jetzt gar nicht so schlimm waren, wie wir sie alle befürchtet haben. Im Durchschnitt für ganz Deutschland ist es natürlich nach wie vor nicht schön gelaufen. Aber ist es nicht verständlich, dass viele Menschen jetzt aus der Verunsicherung heraus gerade nicht so optimistisch sind, wie du es eben gesagt hast? Fortschritt ist nicht ein Versprechen in der Zukunft, sondern findet im Hier und Jetzt statt. Und das ist durch eine große Verunsicherung geprägt.
Ich würde noch eine Fußnote zu deiner Analyse machen wollen, zunächst einmal. Welche Partei ist heute nicht konservativ? Wir haben ja nur Leute, die sozusagen den Status quo, nämlich ihren eigenen Status quo und ihre eigene Sichtweise verteidigen. Und das ist konservativ per se. Das heißt, es ist sogar so, dass die Linke und die Grünen konservativ sind in diesem Sinne und eben nicht nur die konservativ-konservativen Parteien. Alle in diesem Land, Wohlstandsverwahrlosung haben sich so eingerichtet, dass es praktisch ist. Die einen fliegen dreimal im Jahr nach Mallorca und halten es für selbstverständlich und die anderen haben sozusagen ihre kulturellen Rituale, die sie auch nicht aufgeben wollen. Unterdessen hat sich etwas aufgebaut, unbemerkt, zum Teil auch in diesem Polarisierungsgeschrei unbemerkt. Das ist nämlich ganz wichtig, dass man sich immer ganz schrecklich darüber aufregt, dann kann man es nämlich nicht ruhig analysieren, was in dieser Welt jetzt nur offensichtlich ist. Und damit meine ich nicht nur die AfD im Osten, diese ungeheure Macht, die ja von woher kommt, nämlich aus der Erfahrung, dass die Eliten der Demokratie sich im Grunde genommen um das Gemeinwohl nicht scheren. Und ich meine mit Eliten auch uns, mediale Eliten. Ich meine natürlich auch die reich sind, aber auch die, die in dem Mittelstand sind und auch die, die unten sind. Ich meine damit alle. Und nicht scheren bedeutet, dass man immer so tut, als ob man sozusagen Befindlichkeiten anderer Leute ignorieren kann. Und in dieses Vakuum, das die nicht lösen können, stoßen die jetzt rein. Ein Beispiel. Trump verspricht den Industriearbeitern im Rust Belt, dass sich für sie etwas ändert durch seine Schutzzölle, was totaler Unsinn ist. Also wenn man auch nur elementar etwas versteht von der amerikanischen Industrie und von ihrer Entwicklung. Und er verspricht den Leuten im Bible Belt, Landwirtschaft, dass sich in ihrer Lage etwas ändert. Es sind noch weniger als 1%. Tatsächlich interessiert das eine und das andere nicht, sondern was interessiert und auch die Technomogule interessiert, ist der Abbau der bereits real existierenden wissensbasierten Dienstleistungsgesellschaft in den USA. Also die Angestellten sozusagen, der Mittelstand, der Geld kostet, Forderungen hat, wenn auch geringere Rechtseinräumungen als bei uns hat, die will man treffen und da will man sparen sozusagen mit der KI. Da ist das Rationalisierungspotenzial. Es ist ein Ablenkungsmanöver. Und etwas Ähnliches läuft bei uns auch. Ich habe in all den Jahren mich immer wieder gefragt, warum man nicht das Offensichtliche erkennt. Es wird sozusagen Technologie längst eingesetzt, um Leute zu manipulieren. Und dann erzählt man noch jedem, dass der andere sozusagen an seinem Elend schuld ist. Und das finde ich so problematisch. Aber es haben alle gepennt, um es mal ganz klar zu sagen. Jeder auf seine Weise.
Ich will mal was sagen zu diesem, dass die Eliten sich nicht kümmern ums Gemeinwohl. Das glaube ich eher nicht, weil ich glaube, wir haben einen ziemlich gut ausgebauten Sozialstaat. Das weiß ich aus eigener Erfahrung, das weiß ich auch aus Erzählungen, aus Beobachtungen und all das. Also das glaube ich nicht. Das Zweite, ich wollte nochmal zurückweisen, dass die AfD aus dem Osten kommt. Wenn du in Kaiserslautern wohnst, dann weißt du auch, was AfD bedeutet. Also das ist die beste Frage. Und das Dritte ist, und das finde ich eigentlich interessant, dass wir in so einer Zeit auch der persönlichen Verantwortungslosigkeit sprechen. Ich rede jetzt mal als Wanderer. Sagen wir mal, als jemand, der unterwegs ist, der wirklich sich nicht darauf verlassen kann, dass ein Bus kommt oder wer auch immer, ein Auto, das dich vielleicht mitnimmt, wenn du nach 9-10 Stunden dann müde bist und vielleicht irgendwie trampen möchtest. Du musst dich also wirklich auf den Weg machen und auf dich selbst verlassen können. Und das findet heute kaum noch statt. Wir sind in einer Zeit, in der Verantwortung kaum noch eine Rolle spielt. Eine Selbstverantwortung spielt keine Rolle mehr. Und es ist immer der andere schuld. Und auch so, wie wir jetzt reden, zum Beispiel über das, was da jetzt passiert im Osten. Ich akzeptiere das nicht. Ich akzeptiere nicht, dass jetzt Faschismus nur, wie soll ich sagen, so relativiert wird, dass die Leute unzufrieden sind oder so. Ich glaube, das hat unbedingt damit zu tun, dass viele nicht mehr wirklich bei sich sind. Die wissen nichts mit sich anzufangen. Das hat auch damit zu tun, dass die Technik uns so viele Dinge abnimmt. Und dass wir gar nicht mehr so richtig nachvollziehen können, wozu wir zum Beispiel auch körperlich in der Lage sind. Und das eine bedingt ja das andere. Und das finde ich eine interessante Frage. Ich finde zum Beispiel, ich war immer so, also wenn ich zum Beispiel Leute beobachte, wie sie gehen, wie sie laufen, dann weißt du, die sind in 10 Jahren, sind die unter Messer da und da kriegen ein neues Knie oder was auch immer, aber sie bekommen ein neues Knie. Niemand fragt sie, was hast du gemacht, damit du das Knie, das Neue, was du jetzt bekommst, was irgendeiner bezahlen muss, irgendwie noch retten kannst oder so. Das ist so eine Eskapade, die stattfindet und deswegen meine ich, wir sind auch in einer Zeit von Verantwortungslosigkeit, die aber gar nicht eigentlich in Wahrheit thematisiert wird, weil alles völlig selbstverständlich ist. Also das kranke Leben heute ist die Norm geworden und das Selbstverständliche. Das ist, glaube ich, den Satz haue ich jetzt mal raus.
Das Knie würde ich nochmal mit dir diskutieren, ob das okay ist oder nicht. Aber alles andere unterschreibe ich, so wie du es gesagt hast. Das ist völlig recht. Es ist Verantwortungslosigkeit, es ist auch Desinteresse. Ja. An dem, vorher ist das Wort Zivilgesellschaft gefallen und Druck auf Zivilgesellschaft. Ich habe mich da bei Twitter eingemischt und auch auf Blue Sky, weil ich finde, dass nicht nur die NGOs Zivilgesellschaft sind. Ich halte das für eine Anmaßung, sondern das sind wir. Das sind die Leute, die rausgehen auf die Straße, die das Licht aufdrehen oder abschalten, die rasen oder nicht rasen, die gehen oder nicht gehen, die Ja oder Nein sagen. Das ist die Zivilgesellschaft. Die Zivilgesellschaft braucht keine Verbände und Vereine, die sich allein für sie monopolistisch beanspruchen. Ja, das ist politisch ganz interessant manchmal, aber das ist nicht meine Definition von Zivilgesellschaft. Zivilgesellschaft ist Verantwortungsgesellschaft. Das bist du. Ich kann dieses Wir nicht mehr hören. Und im Wir, immer wenn die Leute Wir sagen, kriege ich irgendwie Alarm, weil dann meinen sie immer die anderen. Weißt du, das ist wie in der Predigt am Sonntag, da steht der Pastor vorne und sagt, da, na, das und das und das ist passiert, das ist scheiße, Entschuldigung, ja. Und einer guckt den anderen an und sagt, ja, der meint den. Klar, ne? Mich nicht. Und so läuft das mittlerweile auch. Also es ist dieses Wieselwir. Deshalb bin ich so sehr für dieses Verantwortungs-Ich. Ja? Also was machst du? Was hast du getan und was hast du gelassen? Das ist die Frage.
Ja, jetzt also ich zitiere mal, was ich verstanden habe. Zivilgesellschaft sind wir und das meint nicht die organisierte Zivilgesellschaft, sondern jeden Einzelnen von uns. Du sprichst von Verantwortungs-Ich. Wenn ich jetzt mal auf mich selbst schaue und auf viele Gespräche, die ich geführt habe, wir sind in einem Kontext, wo wir eigentlich auch Verantwortung übernehmen möchten, ne, für unser Handeln, was auch den Konsum angeht und so weiter. Wir stellen uns ja hier alle diese Fragen. Wir sehen aber, dass es andere nicht tun. Und dann kommt es, ich glaube, Maya Göbel hat es so genannt, das Collective Action Problem. Wenn die anderen nicht ähnlich handeln, ne, wie ich, dann irgendwann bekomme ich das Gefühl, ich bleibe da möglicherweise zurück. Ich bin erstmal noch lange Zeit vielleicht auf verlorenem Posten und werde immer einsamer, aber um mich herum passiert da wenig. Wir hatten eine gute Zeit in den letzten 4 Jahren unter der letzten Regierung, dass unsere Standpunkt und Haltung zum Teil gefördert wurde. Das dreht sich jetzt aber gerade. Also die Widerstände formieren sich auch für ein solches Verhalten. Also wenn die fossile Brennstoffindustrie macht sich wieder lautstark bemerkbar. Es gibt einige Rücknahmen und das ist erst der Anfang. Und dann werden wir zunehmend auf verlorenen Posten stehen. Und da stelle ich einfach mal die Frage am Ende, braucht es nicht doch Bündnisse? Wir haben gestern im Podcast mit Maya Göbel und Harald Welzer, sind wir auf diesen Punkt gekommen. Es braucht Bündnisse. Maya meinte sogar, es braucht am Ende Container. Ne? Also es braucht dann noch größere Gruppierungen, um den Widerstand, eine Gegenbewegung also aufzubauen zu den Entwicklungen dieser Zeit. Das würde ich gerne mit euch mal diskutieren, vor dem Hintergrund, was ihr jetzt von dem Verantwortungs-Ich gesagt habe, oder?
Also nachdem ich sowohl Maya als auch Harald sehr schätze und mit ihnen gerne arbeite und auch darüber diskutiere, kann ich da gerne auch was kurz dazu sagen, ohne mich vordrängen zu wollen. Aber ich glaube, bei aller Liebe zu Containern und gemeinsamen Aktionen, es geht zunächst einmal um die Adressierung, wer fängt an nachzudenken. Und das ist das, was mich stört. Ich möchte niemanden, der für mich nachdenkt. Ich möchte, dass ich zunächst einmal mich selbst bewusst genug empfinde, mich wirklich, wirklich um diese Welt kümmere, um zu verstehen, was in dir wichtig ist und wer nicht. Und dazu brauchst du Informationen, brauchst du Medien, brauchst du auch Gruppierungen, denen du traust oder nicht. Und letztlich kannst du ja durchaus da was delegieren. Das ist okay. Aber wir delegieren nur mehr. Das ist das Problem. Also da bin ich wieder bei deinem Knie, Uli. Ja. Ja, oder beim Nichtlaufen. Wenn ich weiß, dass ich krank werde, weil ich das und das und das tue und mich dann sozusagen versorgen lasse, dann habe ich damit auch ein Problem. Und ich habe auch damit ein Problem, wenn ich sage, ich möchte eigentlich eine schönere Welt haben, aber die sollen das für mich regeln und diese Institutionen dann nichts anderes tun als das und man sich nicht mehr selbst zum Schalter bequemt sozusagen, um selbst mal das Licht an- oder abzudrehen, um uns Bild zu, und das gibt's ja auch politisch, dann stimmt was nicht. Und mich hat gestört, diese Anmaßung, ich sag's jetzt nochmal, diese Anmaßung zu sagen, wir sind Zivilgesellschaft. Die Zivilgesellschaft, das wird seit vielen Jahren so gemacht, ist sozusagen immer eine politische Vorfeldorganisation, sind immer diese Container. Und ich glaube, diese Container haben auch ein Eigenleben. Das wissen wir auch. Ja? Und die haben Interessen. Und man muss auch über diese Interessen reden. Und wenn man über diese Interessen nicht redet, dann fallen wir sozusagen, die wollen, dass es so ist, wie manche von diesen Leuten sagen, fallen wieder über die eigenen Füße, weil es für die Feinde der Demokratie und für die der Zivilgesellschaft wahnsinnig leicht ist zu sagen, guckt mal, die bewirtschaften ein Problem und das wollen sie jetzt weiterhin haben. Das machen die in Amerika übrigens jeden Tag und sie machen es leider mit großem Erfolg. Und darauf weise ich hin. Es ist etwas ganz anderes, wenn Leute Zivilcourage haben und Engagement zeigen, als wenn sie ständig alles wegdelegieren. Dieses Wegdelegieren ist einer unserer, ich halte das für ein großes Elend dieser Gesellschaft.
Uli, du als Aktivist, ne, wie kriegen wir jetzt mehr solche, also der Wolf erzählt ja davon Eigeninitiative, ne? Jetzt ergreifst du die ständig, ne? So, das ist in dir angelegt, warum auch immer, vielleicht bist du irgendwann mal auf den Geschmack gekommen. Wie erlangen wir das jetzt, wovon Wolf jetzt spricht, dass viel mehr die Leute selber ins Handeln kommen müssen? Wie schaffen wir das? Indem man es vormacht, so wie du, und ziehst auch mal mit und dann kommen sie selber auf den Geschmack, oder?
Naja, es kommt ja darauf an. Leute, es stimmt ja nicht, dass Leute nicht handeln. Wenn Leute zum Beispiel AfD wählen, dann handeln die ja. Die sind ja dann, gehen ja dann rein in die Selbstermächtigung und haben ja auch große Erfolge dabei. Weiß ich nicht. Wie gesagt, ich denke, es kommt darauf an, dass man bei sich ist und weiß, was einen wirklich stört. Und dann kann man gucken, ob man diese Dinge ändern möchte. Und das geht ja heute auch. Also wenn ich in diesem Land, wo so man sonst irgendwie die Möglichkeit haben, so schnell Dinge in Bewegung zu setzen, durch einen Klick aufs Handy, durch Aufrufe, E-Mails, wie auch immer, Demonstrationen, das funktioniert ja alles. Also ich will sagen, natürlich ist ein gutes Vorbild immer prima, oder jemand, der vorangeht und sagt, komm, ich mache das jetzt mal und folge mir nach. Das ist gut, aber da gibt's ja keine Binse jetzt zu sagen, das ist jetzt, wie soll ich sagen, die Handlungsanweisung und so muss man das machen. Keine Ahnung, ich meine, bei mir ist es so, ich stolper immer wieder rein, ich mach's einfach und stehe dann da und denke, oh Gott, was hast du jetzt schon wieder gemacht? Das musst du auch dabei bleiben und du kannst jetzt nicht wieder zurückfallen. Aber je mehr gute Erfahrungen man macht, und ich glaube, das ist die Geschichte, man muss Erfahrungen machen und gute Erfahrungen, so viel gute wie möglich. Wenn du diese Erfahrung gemacht hast, dass es gut ausgeht, was du da veranstaltest, dann ist das natürlich spitzenmäßig. Und das andere, was ich nochmal sagen wollte, ich finde den Begriff Würde ganz gut. Also dir, was du soeben erzählt hast, wenn die anderen nicht machen und ich bleib dann zurück und ich bin dann der Arme und so weiter. Ich würde sagen, man muss, wenn man bei sich ist, muss man sich selber irgendwie Genüge tun. Und dann kann man sagen, ist das mit meiner eigenen Würde zu vereinbaren, was ich hier veranstalte und was ich nicht veranstalte? Und wenn du diesen Begriff Würde an dir, wie soll ich sagen, mit dir an dir definierst, dann hast du einen sehr guten Begriff, eine sehr gute Haltung zu den Dingen und dann stört dich auch wenig, was die anderen sagen, und da ist dann auch, dann bist du das so. Du kannst eben nicht unter deiner Würde agieren. Das finde ich eigentlich ganz gut, das so als Haltung zu nehmen fürs Leben.
Da bin ich hundertprozentig dabei. Fällt mir ein, was im, glaube ich, Nachwort von der Farm der Tiere steht. Der Satz von Orwell, wenn Freiheit irgendetwas bedeutet, dann das Recht darauf, den Leuten Dinge sagen zu können, die ihnen nicht gefallen. So sinngemäß. Und das gehört auch dazu. Das ist Anstand für mich. Das ist die Frage, du weißt, es ist do the right thing. Ist es richtig oder falsch? Und du weißt es ja. Und wir haben unglaublich viele Opportunisten, das meine ich damit. Also ich habe in meinem Berufsleben auch immer erlebt, die Leute sind völlig mutlos, obwohl es ihnen gut geht und sie noch nicht mal Risiken eingehen. Also da reden wir noch gar nicht von irgendwelchen Beschädigungen, sondern sie legen gleich mal präventiv sozusagen alle Möglichkeiten, die sie haben, irgendeinem Superior zu Füßen. Und das habe ich nicht verstanden. Ja, also es wird noch nicht mal drüber nachgedacht, ob es eine andere Option gibt. Man sagt einfach, okay, ne? Und das machen durchaus kluge Leute und dann stehen die auf und dann reden die ja so groß über die Revolution. Das habe ich auch immer erlebt. Das finde ich dann völlig bizarr. Machen sie aber nicht. Ja? Und dann denkst du dir natürlich, wie viele Formen und wie viele Farben hat Opportunismus? Und das ist, glaube ich, unser Problem. Und du kommst immer zur selben Antwort, wenn die Leute es selber nicht tun, dann tun sie es gar nicht. Dann tun sie es auch nicht in einer Organisation, die behauptet, es für sie zu tun. Und daran scheitert es. Es ist auch so, vielleicht spüren die Leute auch, was glaubwürdig ist und was nicht glaubwürdig ist. Das glaube ich mittlerweile auch. Vielleicht sind wir da gar nicht so unsensorisch. Hätte früher gesagt, das ist esoterischer Kram, aber mittlerweile glaube ich, dass man das unter Menschen schon merkt, ob sie es ernst meinen oder nicht. Und sehr vieles, was im Namen der Gerechtigkeit kommt und des Besseren, ist halt natürlich auch Form, muss man auch mal sagen, ja. Und spricht halt dann dem Zeitgeist, und wenn sich der drin dreht, dann sind die wieder anderer Meinung. Und das ist das Gefährliche dran. Deshalb bleib bei dir. Komm zu Sinnen.
Bleib bei dir, du hast nur dich, wie das der große Hans-Dieter Hüsch gemeint hatte. Wir haben aber auch immer mit diesem, wir sind ja auch in Wahrheit alle Konsumenten. Also ich kann mich nicht daran erinnern, vor 30 Jahren, dass ich zu allen etwas sagen sollte. Heute bist du permanent in der Lage, alles beurteilen zu können, und ich schalte schon ab.
Ja, genau.
Wenn Leute sagen, hast du auch im Fernsehen gesehen, ich habe das verfolgt, und plötzlich weiß jeder über irgendeinen Furz in der Weltgeschichte Bescheid, und es ist wirklich unfassbar. Es ist wirklich großartig, wie wir alle nur noch, oder viele, so irgendwie rumhängen am Sofa, auf dem Sofa sitzen, am Bildschirm, dann irgendeine Meinung abgeben, nur nicht selber machen. Das ist schon toll. Und was ich auch unfassbar traurig fand, und wirklich auch dieses Bashing von Politikern, finde ich auch unfassbar. Ich meine, die machen einen Wahnsinnsjob, was der Scholz gebasht wurde, oder Habeck zum Beispiel, ich habe keine Ahnung, warum. Ich meine, deswegen plädiere ich auch für Volksdemokratie, dass mal ein Drittel der Wählerstimmen der Mandate per Los ermittelt werden, damit mal jeder in den Genuss kommt, eventuell mal in die Verantwortung gehen zu müssen. Mhm. Also das finde ich auch interessant. Also der Begriff, dass wir alle so vom Konsumismus versaut sind, das macht mich schaffen, muss ich sagen.
Völlig d'accord. Das ist ein konsumistisches Verhalten. Es ist wieder dieses Echo der Industriegesellschaft sozusagen, die uns in den Knochen steckt, politisch und kulturell. Du musst alles haben, und jetzt musst du eine Meinung haben. Aufmerksamkeitsökonomie, nicht? Georg Frank, ja? Ganz großartig. Podcasts befördern das ja auch. Also was wir hier gerade machen, ist ja im Grunde genommen, das ist ja diese Podcasterei. Wenn du das angst, wenn du das täglich machst, ja, dann erzeugst du sozusagen dieses Bedürfnis ja ständig neu, musst du ja auch, ganz normale Ware. Und dann gibt es Leute, die regt das jetzt schrecklich auf. Ja, und ich bin zum Beispiel bei X oder Twitter, wie man das nennen will, geblieben, weil ich das so klasse finde, wenn die Leute sich sozusagen empören, um sich empören zu können. Das ist ein Freizeitverhalten mittlerweile. Und da hören sie auch gar nicht mehr zu. Also gesagt, die Politiker werden beleidigt. Scholz wurde beleidigt, Habeck wurde beleidigt, Merz wurde auch beleidigt übrigens. Die haben sich alle untereinander beleidigt. Aber wenn du jemanden, der glaubst, dass nur Habeck beleidigt wurde, sagst, Merz wurde auch beleidigt, dann dreht er durch. Und umgekehrt. Also das ist das Interessante. Es sind wirklich so viele verrückte und im wahrsten Sinne des Wortes autistische Menschen, und die meine ich nicht die Krankheit, sondern aufmerksamkeitsökonomisch Leute, autistisch, die nur mehr Selfies machen und nur mehr sich selbst hören. Ich habe das heute Vormittag erlebt. Ich habe gesagt, seid doch nicht so beleidigt, sondern es gibt ja Sachgründe, um etwas zu tun oder nicht. Nee, wir wurden ständig beleidigt, jetzt sind wir beleidigt, jetzt machen wir auch nicht mit. Kindisch, infantil. In dem Fall waren es Grüne, ja, also denen ich ja durchaus auch gelegentlich einmal beiwohne und nahestehe. Aber da kriege ich einen richtigen Hals, weil ich dann sage, wie infantil kann man und wie unerwachsen kann man denn nur sein? Es muss doch auch mal um die Sache gehen, Freunde. Und es muss ja auch mal darum gehen, was passiert denn eigentlich? Aber es interessiert niemanden. Alle machen Selfies. Und sie sehen aber alle gleich dabei aus. Ja? Das ist das Lächerliche. Jeder macht ein Selfie und sagt, oh, guck mal, jetzt habe ich eine tolle Idee gehabt. Und da musst du raus. Das ist diese, ja, Konsumgesellschaft, in der alles gleich ist, in der man immer allen gesagt hat, es gibt keine Unterschiede mehr. Im positiven Sinn, das kann ja auch sehr positiv sein, wo du an etwas interessiert sein darfst und an etwas nicht interessiert sein darfst. Vielleicht ist das auch ein Teil unseres politischen Problems, dass wir alle immer dazu zwingen, zu allem eine Meinung zu haben.
Wenn ich von diesem Einzelnen, über den wir jetzt reden, nochmal den Blick auf die Institutionen werfen, von wo wir ausgegangen waren. Und da habe ich dich jetzt so verstanden, Wolf, Du sprichst mehr vom Verantwortungs-Ich als von einem eher institutionell geprägten oder gesellschaftlichen Verantwortungsbegriff. Jetzt haben wir in einem anderen Podcast mit Marcel Fratscher über das Thema auch mal gesprochen. Und er hatte zitiert den jüngsten Wirtschaftsnobelpreisträger, wo Acemoglu, glaube ich. Ja, so. Wo ja die Institutionen, eben starke Institutionen als grundlegend für funktionierende, resiliente Demokratien auch identifiziert worden. Und ich würde das mal so ausdeuten, zu den Institutionen gehören eigentlich auch die zivilgesellschaftlichen Institutionen, die du vorhin ein bisschen kleiner geredet hast. Also das ist ja eine...
Ich habe nicht kleiner geredet. Okay. Ich habe nicht gesagt, dass sie sich nicht anmaßen sollen, alles zu repräsentieren, was mit Zivilgesellschaft zu tun. Das ist was anderes.
Okay, das heißt also von dieser politischen Färbung, wenn man als Lobbyorganisation Einfluss nehmen will, also sozusagen so aufzutreten, als ob man für die Gesellschaft sprechen würde.
Genau. Also ich bin großer Acemoglu-Fan seit vielen Jahren und ich vertrete seine Thesen auch. Seine Thesen sind allerdings nicht so breit interpretierbar, sondern was er sagt ist, die besten Gesellschaften haben sich dort entwickelt, wo ein starker Rechtsstaat ist, auf den geachtet wird. Punkt. Das ist die Idee. Nee, das ist nicht alleine, hat nur einen Co-Autoren gehabt. Großartiges Buch. Acemoglu kann man immer lesen. Man kann auch alle Forschungen über ihn, über dieses Produktivitätsparadox bei Computern und der Digitalisierung lesen. Das ist alles fantastische Ware, gut zu lesen. Es geht bei ihm nicht um eine politische Feininterpretation, sondern um das, was tatsächlich Aufklärung und Moderne ausmacht. Verlässlichkeit in einer politischen Struktur. Und Verlässlichkeit meint in diesem Fall nicht autoritäre Verlässlichkeit. Wenn du den Mund aufmachst, kommst du in den Knast oder wir legen dich um, sondern Verlässlichkeit der freien Rede, Verlässlichkeit auch des freien Handels, übrigens ganz wichtig, Verlässlichkeit, dass man Märkte bilden kann, Verlässlichkeit, dass man in Wettbewerb treten kann, auch mit politischen Ideen oder mit Waren und Gütern. All das sind Verlässlichkeiten. Und der Nachweis ist brillant, den die gemacht haben, über alle Gesellschaften und Kulturen hinweg, zeigt sich, dass die, die das gut gemacht haben, sind die, die sich am schnellsten und besten und wohlständigsten entwickelt haben. Das steht ja auch zur Diskussion gerade. Und nochmal, dass Trump den Rechtsstaat angreift. Und die Verlässlichkeit ist ja der beste Beweis dafür, wie recht die haben, denn er will ja diese Ordnung beseitigen. Das heißt, du musst im Grunde genommen die Struktur zerstören, damit du dann behaupten kannst, du hast das ganze Land gerettet. Und das ist pervers. Ja, aber eine klassische Diktatorennummer. Hitler hat genauso argumentiert. Genauso. Also sie haben es exakt genauso gemacht. Also ich glaube, dass mittlerweile, übrigens die Bolschewiki haben es auch so gemacht. Ja, also man hat gesagt, ich habe ein Freiheitsziel und weil ich dieses Freiheitsziel habe, setze ich das und das um. Und es wäre so hilfreich, wenn wir alle ein bisschen mehr über Geschichte wissen würden, zumindest in der letzten 200 Jahre, weil wir dann diese Dinge nicht immer neu diskutieren müssten. Es ist eine Tatsache, ein verlässlicher Rechtsstaat schützt die Freiheit des Einzelnen vor der Willkür der vielen. Das ist auch so. Und das muss man auch
jetzt mal sagen. Jetzt habt ihr eben, also ich teile alles. Ne? Ich sehe jetzt nur für mich die Herausforderung oder vielleicht auch der ein oder andere Hörer. Wir sagen, der Einzelne muss eigentlich mehr Verantwortung übernehmen. Ne? Das Verantwortungs-Ich oder das individuelle Wir oder wie auch immer man das sagen will. Ihr sagt aber auch, der Einzelne ist überfordert. Ne? Zu allem hat er eine Meinung, aber von wenig hat er eigentlich konkret Wissen. Ne? Und man ist verführt, sich überall reinzuhängen, aber wenig selber aktiv zu werden. Wie kriegen wir denn die Menschen en gros dazu, ne, tatsächlich so zu handeln, dass sie aufstehen und dass sie sagen, ne, gegen diese Dinge aufstehen, die gerade passieren und nicht sitzen und sich beklagen darüber, was gerade passiert. Vielleicht mal in deine Richtung, Auli.
Also erstmal glaube ich nicht, dass die Leute überfordert sind. Die überfordern sich, das ist auch so ein Begriff, ich kann ja auch nicht mal hören, die überfordern sich. Womit überfordert man sich? Man überfordert sich doch wahrscheinlich damit, mit Dingen, die man eh nicht ändern kann, sich den ganzen Tag zu beschäftigen. Das ist wahrscheinlich eine Art von Überforderung. Und zu deiner Frage, ja, geht's raus und spielt, oder? Hat Beckenbauer immer gesagt. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Es bringt ja nichts. Du musst da einfach losziehen und machen und du wirst erfolgreich sein. Das ist relativ einfach. Das ist ein, wie soll ich sagen, ist schon fast Naturgesetz. Wenn du auf Leute zugehst, wenn du auf Begegnungen aus bist, dich austauschst, dann hast du einfach gute Erlebnisse, gute Erfahrungen. Und wenn du bei dir selber anfängst und dir selbst ein bisschen helfen kannst und dann mit dir selbst zufrieden den Nächsten unterstützt, dann ist das schon eine Menge gemacht, finde ich. Also es gibt
wirklich... Uli, wenn ich da mal reingehen darf, ich habe dich so erlebt, wir haben ein wunderbares Gespräch gehabt an einem Abend, wo du mir deine Geschichte erzählt hast, dass du doch in Praxis mobilisierst. Du bist doch jemand, der auch mobilisiert und auch gegen bestimmte Strömungen und Haltungen mobilisiert. Am Beispiel zum Beispiel Rock gegen Rechts. Da hast du ein Forum geschaffen, wo Menschen zusammenkommen und eine gemeinsame Haltung, eine demokratische Haltung gegen eine undemokratische Haltung zeigen. Und dann passiert doch was. Also ich sehe doch schon, dass du deine Antworten findest, indem du schon aus dir heraus Gruppen bildest, wo sich zumindest das Rechte zeigen kann gegen das Unrechte.
Ja. Sag ich ja.
Habe ich dich so richtig verstanden? Oder?
Ja, das ist ja das, was ich meine. Also man muss aus sich herausgehen, Leute begeistern, mit anderen sich verbünden und dann kann man eine Menge schaffen. Das ist meine Erfahrung. Weil jeder muss den ersten Schritt tun. Also das ist eben Fortschritt auch in dem Sinne wieder.
Ich glaube, dass es fundamentalen Unterschied gibt, ob man immer glaubt, dass wir uns, ich habe das am Anfang so gesagt, Oliver und Dirk, wir uns kümmern müssen um die oder wir müssen Impulse setzen. Und das finde ich schon mal falsch. Wir können, wir oder du und du und ich, etwas ermöglichen. Also was setzen, wo die Leute sich dann selber entwickeln können und wo sie selber was tun können. Und es ist ein Riesenunterschied, ob ich sozusagen jetzt die Einstellung habe, als Kollektiv entscheidet, was richtig und falsch ist, oder ob ich sage, ich sorge dafür sozusagen mit dem, was ich tue, dass Menschen das von selbst sehen. Und das tun sie ja übrigens. Das ist ja nicht so. Du kannst sowieso jemanden nicht überzeugen, der nicht überzeugt werden will. Aber du kannst die sozusagen, du kannst denen einen guten Rahmen geben, du kannst die bestärken, die etwas tun wollen. Für so viel Kollektivismus bin ich jederzeit zu haben, aber es ist noch kein Kollektivismus. Kollektivismus schreibt dir ja vor, was du zu denken hast und was du zu tun hast. Und du brauchst dann auch nichts mehr tun, weil letzten Endes organisiert wirst du ja verwaltet. Ja, irgendjemand kümmert sich sozusagen um das, was du zu tun hast. Und das reicht mir nicht. Das reicht mir auch politisch nicht. Ich halte das für eine überholte, reaktionäre politische Idee. Ich glaube, dass es richtig ist, dass man an die Selbstverantwortung appelliert, auch an die Selbstmotivation motiviert und sagt, du kannst was ändern, du bist eben nicht allein, du bist nicht ohnmächtig, Freundchen, und behauptet das nicht immer, sondern heb dich mal auf von deinem Handy und von deinem Fernseher oder wo immer du gerade sitzt und versuch mal dagegen was zu tun. Es gibt Leute, die tun was. Ja? Ich habe es gerade vor kurzem erlebt, das ist bei diesem Wahnsinnsanschlag in Mannheim, wo ein Taxifahrer interveniert. Ein Taxifahrer. Das war keine Gruppe, das war auch keine zivilgesellschaftliche Organisation, die da reingesprungen ist und keine Partei, sondern es war ein Taxifahrer, der gesehen hat, das passiert scheiße und unter Einsatz seines Lebens sozusagen da rein ist und Menschen gerettet hat. Was ist das? Das ist Zivilgesellschaft. Das ist meine Vorstellung von Verantwortung. Das ist meine Vorstellung von Anstand und Charakter. Und dazu brauche ich jetzt niemanden, der die ganze Zeit sagt, wir haben das und das und das zu tun. Ich finde, das ist falsch.
So, und das finde ich interessant. Im Prinzip jetzt, eigentlich könnte man doch mal als fortschrittlicher Journalist denken, schreibt doch mal die Geschichten auf, ausgehend von diesem Mohammed, glaube ich, heißt er, der da in Mannheim Schlimmeres verhindert hat. Was ist in den vergangenen Tagen, Wochen, Monaten in Deutschland passiert? Wer hat eigentlich noch wo überall was Schlimmeres verhindert? Das schreibt ja nie.
Genau.
Das finde ich auch, verwahrlosend am Ende.
Also, das ist eine Verwahrlosung.
Ich habe nicht erzählt, sondern es wird immer wieder, monstranzmäßig vorher vor sich und uns hergetragen, das Schlechte, das Böse und so weiter. Und meine Erfahrung zum Beispiel auf der Wanderung war die, es ist alles relativ in Ordnung. Also, die Leute sind in Ordnung, du kannst mit jedem sprechen. Ich habe mit dem Arzt gesprochen, der hat uns mitgenommen, irgendwie auf dem Feldbett aufgegriffen und sagt dann, Leute, es ist nie und nimmer so schlecht, wie ihr euch das alles immer vorstellt. Der arbeitet im Krankenhaus und sagt, das ist alles cool bei uns. Und ich würde auch sagen, die Welt wird einfach sehr viel schlechter geredet und ich weiß nie, warum das so ist in Wahrheit. Ich weiß nicht, warum das ist. Wahrscheinlich hat es damit zu tun, dass das ganze Elend an einem vorbeigeht. Das hat vielleicht auch damit zu tun, man guckt sich gerne Krimis an, weil man gerade in dem Moment nicht selbst ermordet wird und sich freut, am Leben zu sein. Wahrscheinlich ist das der Mechanismus. Aber es ist wirklich, ich bin immer perplex, wie wenig über das richtig gute, erfolgreiche, sinnstiftende berichtet wird oder gesprochen wird, sondern es ist immer nur eine einzige Jallerei über das, was nicht gut ist, was schlecht ist und so weiter.
Ja, aber es ist ja auch kein Geschäftsmodell für niemanden. Ja. Weder ein politisches Geschäftsmodell, das funktioniert, noch ein journalistisches Geschäftsmodell, weil Mohammed aus Mannheim der Taxifahrer ist und wirklich Arsch in der Hose hat. Ja, das ist schnell erzählt. Der hat das gemacht, weil er es gemacht hat, weil er das für richtig gehalten hat.
Aber er wird trotzdem nicht eingeladen. Erzählt. Das ist jetzt trotzdem der Lanz und sagt, sag mal, hier, Ihr Kollege ist...
Nicht toxotauglich. Das ist doch nicht toxotauglich. Toxotauglich sind die Leute, die interpretieren, was andere Leute denken. Die sind talkshow-tauglich, weil die haben auch sozusagen diese professionelle, lassen wir vorsichtig gesagt, Distanz dazu, dass sie Dinge so interpretieren, dass sie so am Ende ganz anders rauskommen, als die Leute, die es gemacht haben. So, das ist das eigentliche Problem. Und das ist Übergriffigkeit. Sind wir wieder bei der Zivilgesellschaft. Das ist das, was ich meine. Ja.
Jetzt müssen wir mehr die Selbstverständlichkeit feiern. Die Selbstverständlichkeit. Also okay, da geht in die Sendung rein und dann erzählt er ein bisschen, dann ist das Gespräch bald auch zu Ende, weil es eben eigentlich unserem Wesen entspricht, dass das so ist, dass es richtig war, was er getan hat. Wäre der einer, der sagt, ich habe meine Frau umgebracht, ich bin gerade freigelassen worden und erzähle ich euch mal, dann würde der Lanz da 30 Sondersendungen draus machen, weil man einfach, weil das, glaube ich, eben das andere Furcht ist, dass wir denken, wie kann sowas passieren, dass wir darüber mehr wissen wollen, weil wir das nicht nur für normal erachten. Aber ich finde, so Selbstverständlichkeiten zu feiern, müssten wir wirklich mehr machen.
So ist es. Weil das einfach, ich glaube, die Leute sind die Leute, das ist schon so ein Satz, sind besser als ihr Ruf. Und wenn du was Gutes tun willst, dann geh einfach vor deine Tür und hilf deinem Nachbarn. Oder ja, so in diesem Sinne. Das kannst du mal machen. Aber mir erzählen die Leute immer, sie haben etwas Gutes getan, wenn sie 5 Unterschriftenlisten gemacht haben und wenn ich noch eine Petition unterschreibe. Und das ist absurd, wenn du nicht vorher das andere gemacht hast. Also unterschreib ruhig die Petition, ja, aber kümmere dich sozusagen um deine Nachbarin und deine Nachbarn. Ja, ignoriere keine alten Leute, keine kranken Leute, hilf ihnen. Das sind die Dinge, die Zivilgesellschaft ausmachen. Das andere ist Blabla. Und es ist Aufmerksamkeitsökonomie, es ist ein Selfie. Und heute wird ja gutes Verhalten unter Anführungszeichen genauso konsumiert wie Jacken, Hosen und Urlaub. Genauso. Ja? Also es ist ein Statussymbol. Und deshalb ist es so wichtig, dass man immer sagt, ich habe jetzt diese Petition schon unterschrieben. Hast du die noch nicht unterschrieben? Ja, sagen, ja, ich habe vielleicht jemanden heute eine Einkaufstasche nach Hause getragen. Ach so, ja, auch toll. So, und diese Heuchelei, das ist es ja auch, ist einer der Gründe, warum wir sozusagen diese Probleme auch noch haben. Ne? Das ist nicht echt.
Diese Heuchelei hat mich vielleicht dazu gebracht, das zu tun, Wolf. Was ich jetzt seit über 15 Jahren tue mit meiner Erzählung, ich tue es für meine Tochter. Also, ne, also und du hast vollkommen recht, es ist sicherlich auch eine Form der Heuchelei, weil man diese Dinge, die man so tut, durchaus aus anderen Gründen tut. Ich bin ganz fasziniert, wie das Gespräch gerade verläuft und man kann nicht wirklich von einem Ergebnis reden, weil man das ganze, dieses ganz flüssige und spannungsgeladene energetische Gespräch kann man nicht auf den Punkt bringen. Aber es ist am Ende sehr nah, und Oliver, korrigiere mich, wenn ich das falsch erinnere, ist am Ende sehr nah an dem, was wir gestern noch mit Göppel und Welzer besprochen haben. Das ist nämlich genau das. Es liegt dann am Ende beim Einzelnen und es liegt bei dem Nachbarn. Ich glaube, Harald hat es auch so funktioniert. Und wir sind gestern von der großen Weltordnung, der Brüchigen, eingestiegen. Ne? Transformation unter Druck, die Welt bricht zusammen, die Weltordnung. Und sind gelandet bei einem Projekt von Harald Welzer, wo er Jugendliche einlädt, ne, Geschichten des Gelingens zu entwickeln. Und da fängt, und da war ich total verblüfft, ne, über diese Flughöhe und diesen Fall. Ich sag mal, so können wir doch die Welt nicht retten. Aber hier, muss ich sagen, erfahre ich jetzt eigentlich eine ähnliche Richtung, in die ihr beide euch dann am Ende zusammengefunden habt. Ich bin ganz angetan auch von der Art, wie ihr hier wirklich miteinander vollkommen offen und fast ungeschützt gesprochen habt. Möchte mich sehr herzlich bedanken, Wolf Lotter, Uli Hauser, für dieses tolle Gespräch.
Schönen Dank. Danke euch für die Einladung. Danke, Wolf.
Danke euch sehr. Danke. Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir nehmen wieder spannende Einblicke mit in die Heimat der Zukunftsmacher. Schreiben oder sprechen Sie uns gerne an unter redaktion@aufinzukunft.de. Bis zum nächsten Mal.